ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin. Und heute ganz klar wollten wir reden über das Wahlthema des Tages oder gestern Abend. Und das ist die Debatte zwischen den Vizepräsidentenkandidaten Tim Walz und J.D. Vance. Und ich persönlich bin sehr früh aufgestanden, heute mitten in der Nacht eigentlich. Du, Ingo, du musstest gar nicht aufstehen, oder? Du warst schon wach.
Genau, denn ich habe diesmal einen Standortvorteil, buchstäblich, denn diese Folge nehmen wir mal wieder nicht gemeinsam in unserem Büro auf, in unserem kleinen Studio, sondern wir nehmen sie getrennt über die Kontinente auf. Ich bin nämlich in Wisconsin, deinem Heimatstaat, Jeff, bei deiner Mutter. Und wir drehen hier den letzten Teil für unsere Wahldoku, die am Vorabend der Präsidentschaftswahl im Ersten läuft, am 4. November, Montag. Und ja, wir haben die gemeinsam angeguckt, deine Mutter und ich. Und ich kann auch ein paar Sachen dazu sagen, wie sie darauf reagiert hat. Aber deswegen ist es für mich später Abend hier. Das ist eine Debatte, die stattgefunden hat hier Midwestern Zeit, Central Time, um 8 Uhr abends. Das war deutlich angenehmer, als mitten in der Nacht um 3 oder 3:30 aufzustehen, um sich das anzugucken. Aber es war auch ein historischer Tag in vielerlei Hinsicht hier in den USA, denn Jimmy Carter, ein ehemaliger Präsident der Demokraten, ist 100 Jahre alt geworden am 1. Oktober. So alt ist noch nie ein amerikanischer Präsident geworden. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Das wurde hier auch ziemlich gefeiert. Insofern passender Rahmen, um so einen wichtigen Meilenstein in diesem Wahlkampfjahr dann zu begehen. Das einzige, du hast das gesagt, Jeff, Vizepräsidenten-Duell. Und vermutlich auch das einzige TV-Duell überhaupt noch bis zum Wahltag. Denn Kamala Harris und Donald Trump werden wohl nicht nochmal in den Ring steigen. Normalerweise ist das VP-Duell, wie das genannt wird, das Vizepräsidentschaftskandidaten-Duell, nicht so im Fokus und eingebettet auch in 2 oder 3 Debatten zwischen den Number Ones auf den Tickets, also zwischen den Präsidentschaftskandidaten. Aber in diesem Fall ist es halt, weil es keine andere Debatte gibt, sehr viel Aufmerksamkeit drauf gewesen. Und vor allen Dingen, wir haben es schon oft gesagt, es ist so ein knappes Rennen nach wie vor. Da zählt jede Stimme. In manchen Staaten hat das Wählen sogar schon begonnen, das Early Voting hat schon angefangen. Also es ist wirklich jetzt Crunch-Time, wie die Amerikaner sagen. Und deswegen ist natürlich die Aufmerksamkeit auf diese, ne, wo vielleicht leichte Ausschläge nach links oder nach rechts oder die eine oder die andere Richtung wahlentscheidend sein könnten. Deswegen war wichtig, wie dieses Duell ausgeht. Und Jeff, daher meine erste Frage an dich. Wie fandst du es? Wer hat sich wie am besten geschlagen?
Ja, also letztes Mal saßen wir nebeneinander und dann hast du sofort gewusst, was meine Meinung war. Aber es gab einen großen Unterschied zwischen dieser Debatte und die zwischen Harris und Trump oder Biden und Trump. Und das war das Wort nice. Also es war so zivil. Die waren miteinander, die sind so eigentlich nett miteinander umgegangen. Und das ist irgendwas, das wir haben, muss man sagen, irgendwas nicht so häufig gesehen in die letzten 10 Jahre in Präsidentschaftsdebatten. Also die beiden waren wirklich, also ich glaube, meine Gegner hatten die gleiche Meinung oder als Tim Walz hat eine Geschichte erzählt, dass sein Sohn war dabei, als es gab eine Shooting und Vance hat sofort gesagt, oh, es tut mir richtig leid für deinen Sohn, es tut mir so leid, das ist furchtbar. Und eine Art, weiß ich nicht, also es war so zivil, die haben am Anfang also die Hände genommen, am Ende, die sind auch, also das ist auch passiert in die erste zwischen Harris und Trump. Also sie ist zu Trump gegangen und hat ihm ihre Hand gegeben. Also dieses Mal haben beide auch am Ende die Hand auch geschüttelt und haben auch, sah aus wie ein paar Worte miteinander. Das haben wir gar nicht gesehen bei dem Harris-Trump-Duell. Er ist sofort rausgegangen und es war so Ende, weil es so vitriolic, es war so tense, wie wir gesagt haben. Sie ist richtig unter seiner Haut und hat eben sehr doll kritisiert und beide haben. Er war total wütend, das haben wir nicht gesehen dieses Mal. Also diese rote Gesicht oder die Streit und die ständig Kritik aufeinander. Und das war ehrlich gesagt erfrischend, fand ich. Und wir reden so viel über, wie die Gesellschaft ist gespalten. Du und ich, wir haben erzählt von diesen Schilder im Vorgarten von Häusern bei meiner Mutter, wo es steht, be nice, be kind, sei nett zueinander. Und das, dieses Duell haben wir ein bisschen in diese Richtung gesehen. Mehrere Orte, mehrere Themen, wo die zwei Kandidaten haben auch mehr gemeinsam gefunden und haben das auch gesagt, so da sind wir gemeinsam oder ich glaube, wir können uns einigen auf diese Themen oder so. Und das haben wir gar nicht gesehen zwischen Harris und Trump. Insofern muss ich sagen, mein erster Eindruck war, it's nice. Also, und Midwestern nice. Ich meine, du bist jetzt in der Midwest, es war Midwestern nice.
Würdest du auch sagen, naja, wenn es so ein bisschen nice war und sie sich gegenseitig dann immer fast schon Komplimente gemacht haben, ja, ich verstehe den Punkt, dass es auch vielleicht ein bisschen langweilig war deswegen? Oder war es doch auch schon hart in der Sache?
Nee, also ich glaube, nicht wegen nice war das langweilig. Aber also ich fand es der Unterschied, dieser Vergleich mit die andere Debatte wirklich, wie gesagt, erfrischend. Ich fand, wenn es langweilig war, dann war es mehr, vielleicht gab es keine virale Moment. Vance hat über Springfield, Ohio gesprochen, aber nicht über Leute, die essen Katze und Hunde, Haustiere von den Nachbarn. Also es gab keine richtige Gotcha-Moment. Es gab starke Momente. Wenn man das guckt als ein Duell, dann könnte man sagen, okay, er hat da Punkte dafür gekriegt oder er hat da andere Punkte gekriegt, auf jeden Fall. Aber gab es oft so in einer Debatte einen Moment, das viral geht, wo man sagt, okay, das war klar und deutlich ein großer Punkt für einen. Und das, finde ich, ist nicht so richtig passiert. Also du?
Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Also es war eindeutig ein krasser Gegensatz zu der Debatte zwischen Harris und Trump. Aber vermutlich gilt das für jede Debatte, bei der Trump nicht dabei ist, kann man wahrscheinlich sagen. Und gleichzeitig war J.D. Vance in den vergangenen Wochen und Monaten dieses Wahlkampfs ja immer wieder aufgefallen, auch mit sehr aggressiven Äußerungen, auch sehr mit respektlosen und despektierlichen Äußerungen. Und ich glaube, man hat ihm angemerkt, wie sehr er sich auch bemüht hat, so ein bisschen gegen dieses Image anzugehen. Also er guckte sehr freundlich. Man muss sagen, er ist sehr eloquent. Er kommt wirklich auch gut rüber. Ich finde, man sah auch, anders als bei Harris gegen Trump, wo sie beide eher gleich wirkten, im Sinne von dieser große Altersunterschied gar nicht so groß war, war der hier sehr viel deutlicher. Also auch wenn es einen Altersunterschied zwischen Harris und Trump gibt, natürlich, war das nicht so ein Thema. Hier sah man sehr deutlich, der 40-jährige Senator, sehr eloquent und staatstragend auch guckend. Und Walz, der ja nicht sehr viel älter ist als Kamala Harris, aber der wirkte halt wirklich so ein bisschen großväterlich fast schon und guckte auch manchmal so ein bisschen rüber, so ein bisschen staunend oder so. Also ich glaube, auch am Anfang merkte man so ein bisschen eine gewisse Aufgeregtheit. Also ich glaube, ja, J.D. Vance war einfach ein bisschen cooler, smarter, geschliffener auch. Und ich glaube, dieses Bemühen, unentschiedene Wählerinnen und Wähler, Swing Voters, um sie es ja geht, auf seine Seite oder zumindest nicht abzuschrecken, das war deutlich und es ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch gelungen. Wobei es ganz witzig war, deine Mutter, die neben mir saß auf dem Sofa, während wir es geguckt haben, die sagte dann an einer Stelle, ah, Vance is doing a good job, which pisses me off. Also die sagte, ah, Vance macht das gar nicht so schlecht und das regt mich total auf. Sie sagte auch, dass sie bei Vance das Gefühl hatte, der verkauft sich da sehr gut, aber das macht es irgendwie auch unglaubwürdig und eher so nach dem Motto, er wäre wie ein Fähnlein im Wind so ein bisschen, ne? Welche Richtung. Es kamen immer wieder so Punkte, wie er früher gegen Trump war, jetzt ist er sein Running Mate und solche Dinge. Das ist, glaube ich, bei Walz, und das ist vielleicht hier der Midwestern-Standortvorteil, aber bei Walz, den hat sie als glaubwürdiger empfunden. Aber auf Kosten auch vielleicht hier und dort eine etwas hemdsärmeligeren Art und nicht ganz so sicher sitzend, zumindest am Anfang, dann wurde immer sicherer.
Ja, auf jeden Fall, am Anfang war er so wackelig, dass ich dachte, oh Gott, wenn man guckt, vielleicht ein Kind auf die Bühne vor einem großen Publikum für das erste Mal und plötzlich guckt raus und sieht so viele Zuschauer und denkt, oh mein Gott. Also auf Englisch sagen wir ein Deer in Headlights.
In Deutsch würde man sagen, Kaninchen auf die Schlange, also nicht wie das Reh auf die Scheinwerfer, sondern das Kaninchen auf die Schlange, also so richtig so Schock frozen.
Ja, genau, ein bisschen, wo man denkt, oh, schafft er das? Also kann er das? Und er hat auch ein paar Mal gestolpert mit seinen Worten, also hat die Worte versucht, hat ein paar Mal sich wiederholt, hat ein paar falsche Sachen vielleicht gesagt, nicht lügen, aber so, er hat vielleicht Iran gesagt, als er Israel meinte. Na, so shaky, würde man sagen. Und wo man denkt, oh, schafft er das? Weil du hast recht, Vance, in die letzte Zeit war so häufig vor der Kamera. Er macht seine Tour, macht ehrlich gesagt ziemlich viele Interviews im Fernsehen, in Fox News, aber in anderen. Und er hat ein bisschen mehr Training vielleicht damit. Er war schon auch auf Debattebühne als Senator, aber Walz auch als Gouverneur. Aber vielleicht auf diese Ebene, für beide ist es das erste Mal. Trotzdem, ich finde, Walz hat seine Footing gefunden, wie man sagt. Also er hat seine Balance gefunden. Das erste Thema war Foreign Policy, Außenpolitik und wegen der Attacke von Iran an Israel gestern Abend. Das ist auch irgendwas, das so immer noch Breaking News war, also Developing Stories war immer noch ganz am Anfang und das vielleicht hat ihm ein bisschen verunsichert. Alle planen wochenlang für diese Debatte und man hat auch gemerkt, es gab schon ein paar Fragen, wo die waren schon sehr gut vorbereitet mit einer Antwort, dass sie hatten mehrmals, weiß ich nicht, vor einem Spiegel oder mit einer Trainer gemacht, waren dann ganz gut vorbereitet, haben genau gewusst, aber mit dieser Situation vielleicht war er ein bisschen unsicher und das war ganz am Anfang auch. Deswegen, ich fand auch, dass Vance hat irgendwas gemacht, das Trump hat nur gemacht am Ende der Debatte und wie man vielleicht erinnert, am Ende in seine Conclusion, seinem Closing Remarks, er hat gesagt, ja, Harris hat die ganze Zeit geredet über, was sie machen will. Warum hat sie das noch nicht gemacht? Und ich finde, Vance hat das richtig genommen und benutzt in einer Art, dass Trump nicht gemacht hat. Er hat das ganz klar und deutlich gesagt und mehrmals in die ganze Debatte hat auch immer gesagt, the administration of Kamala Harris. Es ist nicht die administration of Harris, es ist die Biden-Administration, die Biden-Regierung, aber er versucht das, sie sieht aus wie die Amtinhaber, nicht als die neue Change-Kandidatin. Also absolut. Das hat er so richtig, finde ich, sehr erfolgreich gemacht.
Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Das war wirklich auffällig. Wirklich, er hat das gemacht, was man eigentlich von Trump erwartet hätte und wo ja auch die offene Flanke ist. Ne? Harris ist quasi die Amtsinhaberin, wenn man so will, Teil dieses Tickets im Weißen Haus. Und Trump, Vance Tickets sind die Herausforderer, auch wenn Trump ja schon mal Präsident war. Und von der ersten Antwort ging es darum, und dann immer wieder bis zum Schlussstatement, die Lebensmittelpreise sind zu hoch, Housing und Wohnen ist zu teuer, Energiepreise sind zu hoch und all das. Und warum hast du, wenn du jetzt diese ganzen Pläne hast, warum hast du fast 4 Jahre Zeit gehabt, das nicht umzusetzen? Und ich glaube auch, das waren immer wieder starke Momente zumindest, die Vance dann auch punkten konnte.
Obwohl am Ende, Vance hat auch gesagt, wir brauchen Change und wir brauchen jemanden, der hat das schon gemacht, der Jobs schon gemacht. Insofern, das war auch, ich habe das Gefühl, irgendwas, das man über Harris sagen könnte.
Auf jeden Fall hat es Vance cleverer gemacht, muss man sagen. Wobei, wer weiß, vielleicht hat ja die Art und Weise, wie Trump da aufgetreten ist, bei seinen Fans ja auch mehr gezogen. Aber ich glaube, es ging darum, auch hier wieder beide Kandidaten, für beide war es eine Chance, sich vorzustellen. Das haben sie auch beide genutzt. Und ich glaube, das ist die Bühne, die sie haben. Mal sehen, wie die Zuschauerzahlen sind. Normalerweise ist die VP-TV-Debatte nicht so der Straßenfeger.
Und das, ich muss auch sagen, also bei der Debatte zwischen Trump und Harris, also mein Handy hat explodiert mit WhatsApp-Nachrichten von Freunden. Guckt ihr das an? Was denkt ihr von das? Und eine in meiner Grad-School-Gruppe oder wo wir Diskussionen hatten, aber ich habe keine einzige Nachricht bekommen in diese Vize-Debatte.
Ja, ich fand einen interessanten Punkt. Die Moderatorinnen von CBS sind da durch ziemlich viele Themen gehetzt. Also klar, es begann mit Middle East und der Situation im Nahen Osten gerade, mit dem Iran und was da passiert. Aber dann ging es auch schnell auf Climate Change, weil hier gerade der Hurricane in North Carolina, Helene, so gewütet hat mit vielen Toten und Zerstörungen. Und Immigration war natürlich ein großes Thema, die Wirtschaft auf jeden Fall. Aber es ging natürlich auch um Führung und Gun Violence, wie du sagtest. Aber ein großes Thema auch Abortion natürlich. Da fand ich interessant den Aspekt, dass J.D. Vance zwar auch wieder gesagt hat, das ist gut, dass die Staaten jetzt entscheiden können. Und Ohio, das ist interessant, er ist Senator eines Staates, wo er sich gegen die Abtreibungsrechte ausgesprochen hat. Aber der Staat ist so entschieden, es gab eine Abstimmung, da hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen. Und das hat er akzeptiert und gesagt, ja, vielleicht müssen wir Republikaner das Vertrauen bei dem Thema der Menschen zurückgewinnen. Also so ein bisschen nach dem Motto, da haben wir was aufzuholen vielleicht bei dem Thema. Das war zumindest ein Entgegenkommen, fand ich, dass man so von der republikanischen Seite vielleicht nicht so erwarten würde.
Ja, also ich glaube, man weiß, dass Trump und Vance haben eine ziemlich große Defizit, wenn es geht um weibliche Wähler. Und die haben ein Woman-Problem, wie manche sagen. Und die haben viel mehr Unterstützung von männlichen Wählern. Und das ist irgendwas, wo ein sehr, sehr wichtiges Thema für viele Frauen. Es geht, wie Waltz gesagt hat, nicht nur um Abtreibung, aber um Healthcare. Und dann hat er dann erzählt von einer, die ist um Lebens gekommen, weil sie hat nicht gesundheitliche Vorsorge bekommen und dann hat eine Sepsis und ist dann gestorben. Also es gibt echte Geschichte von echten Frauen und es geht, wie gesagt, um Healthcare und Access und deswegen hat er gesagt, we are pro-woman, pro-freedom. Wir sind vor Frauen, wir sind vor Freiheit und das ist auch irgendwas, wo die Republikanische Partei versucht so häufig, die Partei von Freiheit zu sein, aber Harris nimmt das ein bisschen zurück, besonders mit dieses Thema. Ich finde, Vance ist jemand, der Probleme hat, nicht nur wegen Abtreibungsrecht, dass er für eine Komplett-Ban stand, aber auch wegen seiner Kommentare. Seine Kommentare wegen A Childless Cat Ladies, das haben wir schon gesagt, dass er redet über Frauen, die keine Kinder haben und wie die dann nicht so richtig Teil von der Gesellschaft komplett sein können, weil die keine Kinder haben. Und das ist ganz klar ein Thema, das viele Leute und viele Paare ein Problem damit haben und versucht jetzt ein bisschen mehr zu reden, statt über Abtreibung, über Family Values oder wie schwer das ist für Frauen, Familie und Karriere. Er hat über seine liebe Frau gesprochen, hat gesagt, sie ist auch eine Frau mit einer Karriere. Es ist schwierig, eine Familie und eine Karriere zu balancieren. Und ich glaube, er hat versucht dann, es ein bisschen sanfter zu machen und auch mit Frauen direkt zu sprechen und sich als eine Kandidat doch für Frauen zu präsentieren, weil er ist nicht so beliebt.
Wie wir eingangs sagten, man hat richtig gemerkt, wie er versucht hat, seine eher schlechten Beliebtheitswerte irgendwie ein bisschen aufzupolstern und dort eben mit seinen extremen Aussagen vielleicht in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen Gegenbild zu entwerfen als sehr entgegenkommend und freundlich. Also zumindest das ist ihm, finde ich, gelungen, weil er eben als sehr nahbar irgendwie auch erscheint. Er wollte unbedingt diese Swing Voters eben nicht vergraulen und sogar vielleicht sogar rübergewinnen und das war eine absolute Strategie für ihn. Also man darf nicht vergessen, die Hauptaufgabe von den VPs ist, die Nummer eins auf dem Ticket zu stärken. Ja, gerade in so einer TV-Debatte. Und ich glaube, Walz hat das ganz gut hingekriegt, immer wieder Harris gelobt und in den Vordergrund gestellt, aber eben auch Trump sehr oft attackiert. Vielleicht hätte das noch ein bisschen mehr machen können. Ich glaube, wo sein stärkster Moment war, war sehr gegen Ende. Sein stärkster Moment war, als es um die Frage, wird die Wahl anerkannt von den Republikanern und den 6. Januar, also Sturm aufs Kapitol. Und nochmal, worum es ging, wo J.D. Vance eben versucht hat, so ein bisschen, naja, also ist er zurückgetreten oder hat der friedliche Übergang am 20. Januar 2021 stattgefunden oder nicht? Ja, hat er doch, dann wo ist das Problem? Aber da hat Walz, finde ich, ganz gut gesagt, Moment mal, das war ja wohl nicht einfach nur so friedliche Bürger, die da mal kurz ihre Meinung vom Kapitol sagen wollten und solche Dinge. Also da fand ich, hat er auch so ein bisschen sein, wie du sagtest, sein Footing wieder besser gefunden gegen Ende.
Ja, also leider war das ganz am Ende und das ist häufig so, weil es war eine sehr lange Debatte. Das kann gut sein, dass viele Zuschauer haben schon das Fernsehen ausgemacht und ins Bett gegangen, bevor dieser Moment. Es ist schade, dass das nicht vorgekommen ist, besonders wenn er hat Vance so seine Gesicht gefragt, glaubst du, dass Trump hat gewonnen oder dass Biden? Und das war ein starker Moment, weil Vance hat, so wie alle Trumps Unterstützer, hat der Frage nicht geantwortet. Aber Vance ist Richtung Zensur gegangen. Harris will alles kontrollieren, will Leute nicht erlauben, ihre Meinung zu zeigen. Das war eine Ablenkung und das war ganz klar, weil er wollte diese Frage nicht antworten. Und das war auch ein starker Moment für Walz, als er gesagt hat, dass er würde der Hand geben, das ist ein wichtiger Prozess für die amerikanische Gesellschaft und er würde akzeptieren, wer gewinnt. Und hat das ganz klar und deutlich gesagt, weil so häufig, das ist auch bei der Harris-Trump-Debatte, dass Trump kommt um die 6. Januar herum. Und Walz hat das nicht erlaubt, er hat das richtig gut gemacht, wie du gesagt hast, aber es war ganz am Ende. Aber ich finde, dass Walz hat ein paar Mal eine lost opportunity. Also er hatte die Möglichkeit, irgendwas entweder zu fact-checken oder irgendwas zu sagen, dass er ein bisschen verpasst hat. Zum Beispiel das Thema gesundheitliche Reform. Weil Obamacare ist eine gesundheitliche Versorgung. Das ist auch erlaubt, Leute, die haben schon irgendwelche Krankheit, Versicherung zu kriegen, weil das in die Staaten ist schwierig. Und J.D. Vance war gefragt, was war der Policy, der Position von Trump, weil er hat gesagt, dass er hat nur ein Konzept. Da hat Vance gesagt, ja, aber es gibt schon ein Gesetz für Leute, die haben schon eine Krankheit. Und das stimmt. Und das ist Obamacare. Und das könnte, also das war eine Möglichkeit für Walz, ihm zu korrigieren, dass er verpasst hat mit Waffenkontrolle. Vance hat gesagt, ja, vielleicht müssen wir stärkere Türe für die Schule brauchen wir, also als Schutz in die Schule oder so. Ich meine, Tim Walz als jemand, der Lehrer war, hat, finde ich, eine Möglichkeit verpasst, als Lehrer von dieser Perspektive über, wie das ist, in die Schule zu sein, Verantwortlichkeit, dass eine Lehrer fühlt für die Sicherheit von seinen Kindern und wie, das kann nicht sein. Und so also ein bisschen mehr von dieser persönlichen Perspektive, wie du gesagt hast, meine Mutter von ihm, gut, weil er hat diesen Midwestern Charm und er hat das auch ein paar Mal benutzt, als die haben über Childcare, über Kitas und Kinderversorgung. Vance hat einmal in einem Interview gesagt, dass seine Antwort auf das Problem, dass es gibt nicht genug oder es ist zu teuer für viele Familien, ihre Kinder in die Kita zu schicken, hat er gesagt, ja, also dann vielleicht können die Oma und Opa helfen damit. Also das ist irgendwas, wo man, es ist ganz klar, dass er hat keine echte Plan für sowas. Und ich finde, dass es gab ein paar so ziemlich easy, leichte Möglichkeiten für Waltz an Kritik da hinzubringen. Und das hat er leider nicht geschafft.
Es ist aber auch, glaube ich, wie gesagt, der Punkt gewesen, dass die beiden sehr viel respektvoller miteinander umgegangen sind. Aber ich gebe dir auch recht, da hätte Waltz ein paar Punkte mehr machen können. Und unterm Strich kann man wahrscheinlich sagen, was würdest du sagen? Ich würde sagen, ein Unentschieden. Also es gab keinen klaren Gewinner und keinen klaren Verlierer.
Ich glaube, auch das Trump und die Trump-Team würde sagen, dass Vance war der ganz klar und deutlich Gewinner, wie du sagtest. Und meine Mutter fand auch, er war ziemlich smooth. Und ob das glaubwürdig rübergekommen ist, weil man kann auch ein bisschen too smooth, ne? Also ein bisschen zu schlicht rüberkommen. Und dann besonders jemand, der hat Trump in der Vergangenheit so stark kritisiert und plötzlich ihm so doll lobt, so dass er seine Vizekandidat ist. Das ist irgendwas, das kommt vielleicht ein bisschen dann rüber als so schlicht. Also ich fand das auch interessant, dieser Moment, Ingo, wo die Moderatorin hat Waltz eine Frage gestellt über seine Reise in China. Und das ist irgendwas, ich finde, eine uninteressante Frage, weil Waltz hat früher gesagt, dass er war in China, als die Studentenproteste in Tiananmen stattgefunden haben. Und dann ist es rausgekommen, also nach ein bisschen Recherche, dass es könnte nicht sein, weil er war in einem Artikel in einer Zeitung in Nebraska in dieser Zeit. Und er war in China, auf jeden Fall, aber es war ein paar Monate später. Und dann kam die Frage, hat er gelogen? Warum hat er gelogen? Und klar, ich meine, alle wollen wissen dann, was ist der Wahrheit? Harris hat nichts gesagt. Und die Moderatorin hat ihm direkt gefragt. Und ich fand, das war auch eine Möglichkeit, dass er verpasst hat. Er hat ein bisschen herumgesprochen. Er hat nie gesagt, hey, sorry Leute, es könnte ganz easy sein, dass er sagt, nee, das stimmt nicht, das war der falsche Monat, ich war ein paar Monate später da. Er könnte das ganz easy sagen, ja, sorry, es war ein Fehler. Aber statt das zu sagen, er sagt, ja, manchmal I'm a knucklehead. Also manchmal vergesse ich Sachen, manchmal sage ich da falsche Sachen, aber hat nie einfach zugegeben, dass das stimmt nicht.
Ja, er hat so ein bisschen, er hat sich ganz so klar, wie du es vielleicht gewünscht hättest. Ich glaube, er hat es ein bisschen, ja, ich war in dem Sommer, in dem das passiert ist in China. So hat er es dann umgeschrieben. Ja.
Vance hat dann auch eine Möglichkeit verpasst. Er könnte Waltz ein bisschen mehr kritisieren, aber interessanterweise, er hat es benutzt als eine Möglichkeit zu sagen, ja, also ich mache auch sowas manchmal. I misspeak too sometimes. Und die haben ein bisschen später in der Debatte einen kleinen Bro-Bonding-Moment gehabt, wo Vance hat gesagt, oh yeah, me too, man, dass die manchmal da falsche Sachen sagen. Was ist interessant, nur dass Vance hat vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, dass manchmal, wenn man irgendwas sagen will und irgendwas erklären will, ist es okay, dann eine Geschichte zu erzählen, auch eine Geschichte, das nicht wahr ist.
Um einen Punkt drüber zu bringen, ja, ein bisschen was zu finden. Ja, ja, aber nochmal zu dieser China-Sache zurückzukommen. Ich glaube, letztlich geht es nicht um China per se, sondern um Glaubwürdigkeit. Ne? Also wo sind Lücken und du sagst dann die Wahrheit. Bei Donald Trump muss man mit Glaubwürdigkeit, was das betrifft, gar nicht erst kommen. Aber in dem Fall bei Waltz ist es schon ein Punkt. Da sah er nicht so gut aus, das stimmt. Auch wenn Vance, wie du sagtest, gesagt hat, naja, manchmal erfinde ich Sachen, wenn es nur den Punkt rüberbringt. Das war etwas, was bei ihm nicht so hängen blieb wie bei Waltz. Aber trotzdem, unterm Strich, wie du sagst, jeder hatte mal ein paar Punkte, wo er nicht so gut aussah, aber beide kamen sehr composed, wie man sagen würde, rüber. Ich glaube, bei Waltz war es ab und zu mal, wie er so rüber guckte und so ein bisschen überrascht guckte und so ein bisschen immer mitgeschrieben hat und sich Notizen gemacht hat, während Vance immer sehr cool und collected, immer so nach vorne in die Kamera geblickt hat und immer mal wieder rüber und sehr staatsmännisch auch rüberkam. Ich glaube, dass beide Lager sehr zufrieden sind mit der Performance ihrer Kandidaten, ihrer VP-Kandidaten heute Abend. Insofern bleibt die Frage, in welche Richtung das die Nadel auf der Waage verschieben wird oder eben auch nicht. Was denkst du?
Ich denke, also beide können zufrieden sein. Ich glaube, Waltz hat, obwohl er wackelig war am Anfang, hat es gerettet. Es war fein. Er hat keinen großen Fehler, nur vielleicht ein paar Missed Opportunities, ein paar Chancen, dass er nicht genommen hat. Vance kam gut rüber, wie meine Mutter gesagt hat. Aber ich glaube auch, dass das macht am Ende keine großen Unterschiede. Es gab nichts, wo man also aufräumen muss am Tag danach. Vielleicht für ein paar unentschiedene Wähler. Wie gesagt, ich finde es sehr stark, wenn Vance sagt zu Waltz, hey, sie war schon die letzte dreieinhalb Jahre im Amt, warum hat sie das schon nicht gemacht? Also das könnte Leute zu Gedanken bringen. Ich finde, am Ende, es gab wirklich so wenig von ihrer Pläne und Position. Mhm. Und manchmal, ich hatte eine harte Zeit zu folgen, wo ein oder der andere, also ich dachte, wo geht das hin jetzt? Es war wirklich leicht mit nicht so viel Substanz.
Gut, es war jetzt auch nicht so viel Zeit immer wieder, ne? Es wurde relativ schnell dann zu den nächsten Punkten rübergeleitet und es geht darum, die Leute kennenzulernen, wie sie so performen, wie sie sich abgeben, wie sie rüberkommen. Und ich fand es bei Walls war so, wie man es erwartet hatte. Bei Vance war es fast schon, man könnte fast schon sagen, zu anbiedernd, aber er hat es nicht schlecht gemacht. Das muss man ihm lassen.
Es war harmlos, der Debatte, würde ich sagen. Harmlos.
Okay, das ist aber wiederum fast vernichtend. Also, weil da hätte man sich so sparen können. Da war es ja doch wieder, wie anfangs gefragt, nett gleich langweilig, Fragezeichen. Ich glaube, deine Mutter war ganz pleased, ganz angetan, weil sie gesagt hat, ah, guck mal, das war auch eine Debatte zwischen Erwachsenen und nicht wie so Kindergarten, so, weißt du, doch die erste TV-Duell zwischen Biden und Trump, wo es darum ging, wer das bessere Golf-Handicap hat und solche Dinge, ja. Also das gab es in diesem Fall nicht. More civilized, das glaube ich.
Das stimmt. Die waren vorbildlich, muss man sagen. Die waren wirklich mit einer vielleicht Versprechen für andere Zeiten, wenn die Trump-Zeiten vorbei sind. Weniger Viral-Moment, weniger Streit. Auch dieser Moment, wo man findet, gemeinsame Thema, wo man sagt, wie die beiden diese Männer gemacht haben, ja, ich stimme zu oder ich glaube, wir haben die gleiche Meinung. Und das war wirklich, wie gesagt, es war erfrischend.
Aber du warst überrascht, sagtest du?
Dass es so zivil war, ja. Vance, ich dachte, er würde ein bisschen mehr aggressiv sein, ehrlich gesagt. Auch weil ich finde, Walls ist ein bisschen ein easy target, weil er so eine Nette ist. Aber vielleicht ist das noch ein Grund, warum Vance hat das bisschen dialed back und höflich war.
Ja, und am Ende hat er auch nochmal gesagt, sollte das Ticket Harris Walls gewinnen, dann ist das hier sein Vizepräsident sozusagen. Mal sehen, wir werden schauen in den nächsten Tagen, ob sich das so durchzieht oder sich widerspiegelt auch in den Umfragen. Man darf nicht vergessen, es geht in erster Linie nicht um Vance oder Walls, sondern um Trump oder Harris. Und das ist das, was die Wählerinnen und Wähler sehr viel mehr bewegt als dieses Vizepräsidentschafts-TV-Duell. Aber jeder kleine Krümel zählt bei so einem engen Rennen. Insofern war das schon auch ein wichtiger Punkt. Soweit unsere spontane Kurzanalyse dieses TV-Duells zwischen J.D. Vance und Tim Walls. Zum Schluss noch eine Frage, die uns einer unserer Zuhörer geschickt hat. Und auch hier nochmal an der Stelle der Aufruf. Bitte schickt uns gerne Fragen oder Hinweise oder Kritik oder auch bewertet uns auch die Adresse für die Fragen in den Shownotes natürlich. Und diese Frage ist interessant, weil wir ständig ja davon reden, dass das so ein enges Rennen ist und wenige tausend Stimmen den Unterschied in den paar Swing States machen könnten. Was ist eigentlich, wenn im Electoral College, man braucht ja 270 Stimmen, um Präsident oder Präsidentin zu werden, was ist, und das könnte durchaus passieren, es einen Unentschieden gibt? Eine so-called contingent election. Was ist, wenn am Ende es 269 zu 269 Stimmen im Electoral College steht und keiner die Mehrheit hat? Das ist durchaus denkbar. Es ist allerdings in der Geschichte der Vereinigten Staaten erst dreimal vorgekommen und das im frühen 19. Jahrhundert. Und insofern ist es nicht etwas, was quasi ständig Wahlen in den USA entscheidet. Aber gerade, wie gesagt, weil es so eng ist, könnte das durchaus ein Thema sein. Und dann ist die Antwort, was passiert eben? Die Antwort, dann greift der 12. Zusatzartikel, das 12th Amendment. Das dann nämlich sagt, wenn es keine Entscheidung gibt durch das Electoral College, dann entscheidet der Kongress. Und zwar in folgender Form, dann ist es geteilt, der Senat wählt den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin und das House of Representatives, das neu gewählte, wählt den Präsidenten dann. Aber nicht in der Form, wie die Stimmen verteilt sind, Mehrheiten, sondern nach Bundesstaaten. Also alle Abgeordneten aus Texas müssen abstimmen, alle Abgeordneten aus Maine, alle Abgeordneten aus Florida, aus Alaska, aus Hawaii und so weiter. Im Prinzip also gibt es 50 Stimmen pro Staat, eben eine. Und da muss man sagen, da doch die Mehrzahl der Staaten ja eher rot sind und eher gerade im mittleren Westen oder in ländlichen Gebieten sehr viele Staaten dann eher an Donald Trump gehen würden, stehen die Chancen dann für Donald Trump vermutlich besser als für Kamala Harris. Aber wie gesagt, ob das wirklich so kommt, da müssen schon verschiedene Swing States in einer gewissen Konstellation abstimmen und so, das ist zu viel Kaffeesatzleserei, um zu sagen, ob das wirklich dazu kommen könnte. Aber das wäre die klare Regelung und das 12. Amendment ist dafür geschaffen worden, um da eben auch Klarheit zu schaffen. Ich hoffe, wir haben auch ein wenig Klarheit geschafft in dieser Folge von Amerika. Wir müssen reden. Wie gesagt, Zuschriften sehr gerne. Ich gehe jetzt ins Bett, denn hier ist es gleich Mitternacht und du beginnst deinen Tag oder legst du dich auch nochmal aufs Ohr kurz, Tiff?
Nee, es geht jetzt gleich los. Also, du, schöne Träume, genießt die Herbst in Wisconsin.
Oh ja, das muss ich wirklich sagen. Die Foliage ist wieder unglaublich und wir haben wieder ganz tolle Aufnahmen hier von der schönen Herbstfärbung. Also, da können sich alle Freunde des Indian Summers auf unsere Doku freuen. Wir haben da wirklich wieder tolle Bilder eingefangen. Das aber erst, wie gesagt, am 4. November in der ARD. Wir machen für heute den Sack zu, sagen danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ihr möchtet noch mehr zum US-Wahlkampf erfahren? Dann empfehlen wir euch die aktuelle Staffel des Podcasts Die Entscheidung. Findet ihr in der ARD Audiothek und da, wo ihr eure Podcasts hört. Da geht es nämlich um einen Anruf. Einen Anruf von Donald Trump, der nach der verlorenen Wahl 2020 versucht, das Wahlergebnis in Georgia zu beeinflussen. Der Podcast erläutert in 4 Folgen in aller Tiefe, wie Donald Trump damals versucht hat, im Amt zu bleiben, was beim Sturm auf das Kapitol passiert ist, warum er wieder kandidieren kann und wie sich die Demokratie in Amerika seitdem verändert hat. Hört ihr bei Die Entscheidung. Den Link findet ihr in den Shownotes.